Wir haben auch eine Vision, wir sind da seit 7 Jahren dran und unsere Vision in den nächsten Jahren ist eigentlich, unseren Parkplatz zu überdachen eigentlich, komplett mit PV-Module, dass wir wirklich als Klinikum in den Sommermonaten wirklich autark sind und wir wirklich keinen Strom extern beziehen müssen, dass wirklich der Strom am Standort produziert wird.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Oliver, Peter, es geht wieder, du lachst nimmer, was ich sehr schätze, weil wir müssen einen ernsthaften Podcast aufnehmen. Heute habe ich in deine Unterlagen, weil du schreibst ja immer kräftig im Vorfeld und auch im Nachgang mit. Und heute habe ich gesehen, du hast einen grünen Stift verwendet. Also
themenspezifisch.
Genau. Themenspezifisch, das ist schon
grün. Grün assoziierst du mit was?
Ich assoziiere grün mit Umwelt.
Großartig.
Großartig. Und wir haben heute das Thema Umwelt und Umwelt in Bezug auf Krankenanstalten und unsere zwei Gäste werden uns zu diesem Thema, wie das in Bezug steht und ob es da was gibt, was man vielleicht skalieren kann auf die Krankenanstalten Niederösterreichs grundsätzlich, erzählen. Und Peter, du bist ja ein hervorragender Vorsteller.
Wie sagst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast der Sprechzimmer G1.3 aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Wir haben heute zwei wunderbare Gäste im Besprechungsraum G1.3, nämlich... Ich fange mal mit dem Mann an, nämlich den Leiter des Umweltteams, des Universitätsklinikum Neunkirchen, Ingenieur Martin Brix. Er ist akademischer Manager für Technik im Gesundheitswesen, technischer Leiter und Bereichsleiter der Abteilung Technik und Logistik und Umweltbeauftragter im Universitätsklinikum Neunkirchen. Und an seiner Seite ist die Elisabeth Trettler-Arnold, MSc, Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin. Und Oliver, du kannst dich ganz sicher erinnern, sie war bei uns zu Gast am 31. Oktober 2024 in der Folge 24, wenn Essen im Alter zum Problem wird. Aber Essen ist heute nicht das Thema, obwohl... Wir werden halt nur essen gehen, nehme ich an, sondern Umwelt und Umweltteam. Lieber Martin, Leiter vom Umweltteam, was kann ich mir darunter vorstellen?
Wir als Umweltteam, uns gibt es eigentlich seit dem Sommer 2023. Wir im Bereich der Technik haben uns vorher schon immer sehr viele Gedanken gemacht, wie man Energie und Ressourcen, Abfall vermeiden kann. Und im Zuge eines ISO-Audits sind wir draufgekommen, dass wir eigentlich da schon sehr weit sind, eigentlich österreichweit gesehen eigentlich. Und wir sind auch ISO 14001 zertifiziert gewesen, dass wir eigentlich den Schritt noch eigentlich zur Königsdisziplin EMAS gehen wollen eigentlich und dazu eigentlich ein Umweltteam gründen müssen und wollen, damit wir wirklich den ganzen Bereich, was ein Klinikum betrifft, eigentlich abbilden können, dass wir eigentlich Medizin, Pflege, alle Bereiche mitnehmen. Und was mir auch noch persönlich sehr wichtig war, dass wir mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Weil ich glaube, viele Bereiche in einem Klinikum machen eigentlich einen super Job zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt, bleibt aber maximal in der Abteilung und wird nicht in die Breite ausgerollt. Und da haben wir wirklich viele Erfahrungen gemacht mit wirklich kleinen Projekten, wirklich fast von der Basispflege ankommt, dass zum Beispiel in der Anästhesie der Stationsleiter und der Pfleger sich wirklich das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit als Jahresthema gemacht hat und mit seinem Team wirklich da gewaltige Maßnahmen eingeleitet hat. Zum Thema Ressourcenschonung und Umwelt, Energieeinsparung, Licht abdrehen, wirklich banale Sachen oder im OP die Auflagen von Einweg auf Mehrweg, eigentlich die ganzen Aspekte eigentlich. Und wir haben das auch versucht zu kommunizieren eigentlich im Klinikum über unser Intranet, damit wirklich auch andere Abteilungen darauf aufgesprungen sind und gesagt haben, passt, das machen wir auch.
Elisabeth, jetzt hast du ein grünes Leiberl und grüne Ohrringe, also schon ein ganz klarer Hinweis, dass du dich für Umwelt interessierst. Meine Frage jetzt, was tut denn eine Diätologin im Umweltteam, beziehungsweise wie setzt sich das Umweltteam ansonsten zusammen, aus welchen Professionen?
Also wir sind ein 12-köpfiges Team, ja, mit verschiedenen Professionen, angefangen von der Leitung über die Pflege, über die Medizin. Wir haben auch die Küche mit an Bord, was ein großes Thema dann auch für die Diätologie natürlich darstellt. Wir versuchen die Planetary Health Diet zu leben. Wir haben den Einkauf natürlich mit an Bord, wir haben die IKD mit an Bord, wir haben das QM mit an Bord, ganz, ganz wichtig. Wir haben die medizinische Administration an Bord. Genau, also wir sind da wirklich ein ganz, ganz großes Team und dementsprechend behandeln wir halt regelmäßig unsere Themen, was auf der Agenda stehen, in regelmäßigen Meetings. Und jeder bringt halt seinen Teil ein, jede Fachdisziplin leistet einen großen Beitrag dazu. Genau, wir als Diätologie sind halt vorwiegend eben für die Ernährung zuständig. Natürlich alles, was das Essen betrifft, ja, bringen uns da ein. Wir haben zum Beispiel auch letztes Jahr ein großes Projekt gestartet, oder für uns großes Projekt. Wir haben im September eine Klimaaktivwoche umgesetzt mit dem Umweltteam, mit der Küche gemeinsam, wo wir wirklich an Werktagen rein vegetarische, vegane Kost angeboten haben. Für die, also im Mitarbeiterrestaurant, auf den Abteilungen, für die Kindergärten, was beliefert werden, für diverse andere Einrichtungen, Essen auf Räder, und haben dann wirklich eben 4 Tage die Woche auf Fleisch verzichtet. Einen Tag haben wir dann mit regionalen Fisch gehabt, der was mit dabei war, und haben da wirklich große Aufklärung auch geleistet in der Zeit und haben es wirklich geschafft, dass wir in diese Woche 365 Kilogramm Fleisch eingeschränkt haben, reduziert haben, gespart haben und dementsprechend 4.333 Kilogramm CO2
also eingespart. Jetzt sprichst du da gerade einen Parameter an, der wahrscheinlich ein Thema ist beim Umweltschutz und den man auch immer wieder hört. Also dieses CO2 als klimaschädliches Gas und da die Einsparungen. Der Martin hat angesprochen, dieses Spannungsfeld aus Mehrweg- und Einwegmaterialien, schaut euch ihr als, oder ist der oberste Parameter die CO2-Einsparung, Martin?
Ja, der oberste Parameter ist sicher die Energieeinsparung eigentlich und auch die Euros, was dahinter sind eigentlich.
Okay.
Weil es ist, glaube ich, nicht nur ökonomisch, ökologisch, sondern auch ökonomisch eigentlich ein Thema. Weil bei unserem Klinikum, wie die Ukraine-Krise war, waren das da in unseren, sage ich mal, wir sind das größte Haus in Niederösterreich, weit über 650.000 Euro eingespart worden mit dem Basisjahr 2016 eigentlich.
Mhm. Also CO2 ist auch so ein Parameter. Du schaust aber wahrscheinlich als technischer Leiter jetzt auf das Thema Wärme. Die wird wahrscheinlich in Kilowattstunden angeben. Nicht? Ihr schaut darauf, dass Strom reduziert wird. Und ihr bewertet wahrscheinlich auch die Klimafreundlichkeit. Oder was ist das Gegenteil von Klimafreundlichkeit, Peter? Klimaschädlichkeit?
Ja, das
Klimaschädlichkeit. Also wahrscheinlich bewertet ihr diese zwei Aspekte. Wenn wir jetzt uns anschauen, zum Beispiel das Thema Ernährung, Elisabeth. Was wäre denn da jetzt für Zuhörerin, für einen Zuhörer eine Möglichkeit, wie er Klimagas, also CO2 einspart, beziehungsweise vielleicht auch Kilowattstunden, also wahrscheinlich auch rohe Karotten essen, die im eigenen Garten gewachsen ist, das wird wahrscheinlich das Allergescheiterste sein. Ich mag aber gar keine Karotten, also was sagt da die Diätologin, wie geht man da vor?
Ja, also grundsätzlich, wenn man von Klimaschutz spricht, wenn man spricht von CO2-Reduktion, wenn wir da einsparen wollen, dann sind wir wirklich eigentlich angelangt bei der Planetary Health Diet, was eigentlich eine, also keine spezielle Diät ist, wenn man so sieht, ja, aber die bezieht einen Gesundheitsnutzen für uns mit ein, also wir reden von einer gesunden, ausgewogenen Mischkost, aber auch von der Gesundheit des Planeten quasi, ja. Und in dieser Planetary Health Diet, muss man ganz ehrlich sagen, reden wir von den klassischen Empfehlungen der ausgewogenen Ernährung, was aber pflanzenbasiert ist, ja, unterstützt von tierischen Produkten. Und da weiß man, dass natürlich gerade Fleisch, wenn wir vom Rindfleisch oder von Lammfleisch reden, dass das sehr, sehr hohe CO2-Werte mit sich bringt. Wenn man das aber vergleicht mit einem klassischen Gemüse oder Getreide, ja, haben wir da ganz, ganz andere Werte, ja. Und da schauen wir natürlich schon drauf. Also wir haben es bei uns eingeführt, dass wir es ist ein Vitalmenü quasi bei uns haben, was in Niederösterreich gibt. Ja. Das haben wir mit dabei. Wir haben auch eine vegane Kost jetzt eingeführt. Aber wirklich auf Nachfrage der Patienten ist es entstanden, dass da wirklich immer wieder die Anfragen kommen. Jetzt haben wir das eingeführt und wir haben auch zum Beispiel im Mitarbeiterrestaurant, achten wir wirklich sehr darauf, dass wir das Fleisch reduzieren, wenn dann gutes regionales Fleisch anbieten. Wir haben einmal am Tag ein Fleischgericht und zwei vegetarische Gerichte im Mitarbeiterrestaurant, zusätzlich ein großes Salatbuffet im Angebot zum Freiwählen und eine vegetarische Ecke. Und die Küche ist da, muss man sagen, sehr dahinter. Also die schauen da wirklich, dass sie gut ausgeklügelte Rezepte haben, was der Umwelt und Patienten und Mitarbeitern gut tun, setzen auch zum Beispiel Niedergar-Methode ein. Ja? Das heißt, dass eigentlich, wenn es Fleisch gibt, einen großen Braten oder so, dass das während den Nachtstunden bei maximal 80 Grad gegart wird, bei einer Kerntemperatur von 68 Grad, ja? Dass man da wirklich Energiespitzen reduzieren kann und so auch wieder auf das Klima natürlich schaut und auf den CO2-Ausstoß. Es gibt für die Mitarbeiter gratis Obst, da schaut man ganz gut drauf. Genau, eben die Klimaaktivwoche. Also es ist da wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, ja.
Also deshalb macht es auch Sinn, eine Diätologin im Umweltteam zu haben, nehme ich an, Martin. Und ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen, die du eingehend erwähnt hast. Du hast gesagt, die Königsdisziplin EMAS. Magst du mal kurz sagen, was EMAS eigentlich bedeutet?
Ja, das ist eine europäische Norm eigentlich, da sich das Unternehmen eigentlich für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess entscheidet und eigentlich die Umweltleistung eigentlich immer wieder verbessert. Und man muss die ganzen Mitarbeiter einbinden, was uns ganz wichtig ist. Mhm. Uns ist auch ganz wichtig, dass wir als Umweltteam auch greifbar sein. Also die Mitarbeiter sollen auf uns zugehen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, es gibt andere Möglichkeiten zum Einmelden. Und wir versuchen auch, wenn es irgendwelche Teamsbesprechungen gehen, dass wir da als Umweltteam dabei sind oder ein Teil von uns dabei ist, dass man einfach Themen durchbespricht einfach und sagt, warum machen wir das und dass man dort da vielleicht ein bisschen einen Input kriegen. Mhm.
Kriegt ihr Ideen von den Kolleginnen und Kollegen, von die in der Klinik arbeiten? Habt ihr da
ja, natürlich, Möglichkeit zum Einbringen? Wir kriegen ja wieder Ideen eigentlich. Der Großteil ist natürlich persönlich, dass man sagt, wirklich beim Essen oder irgendwo trifft man sich und man setzt sich kurz zu, hey, schaut das an, da gibt's ein Thema, da sollte man was machen. Und bis jetzt haben wir eigentlich sehr vieles umsetzen können. Manches haben wir natürlich auch aus gewissen Gründen nicht umsetzen können. Da sind wir halt leider auch gescheitert, muss man sagen. Erfolgreich gescheitert. Weil natürlich zum Beispiel, was sicher Thema war, uns war Mobilität extrem wichtig. Wir haben für unsere Mitarbeiter einen Fahrradgarage gebaut, damit das Thema war, viele haben gesagt, ich fahre mit meinem neuen E-Bike nicht daher. Das hat 2.000, 3.000 Euro gekostet. Das steht dann draußen, haben wir gesagt, passt, wir machen eine Garage, Videoüberwachung, versperrt eigentlich. Und wir machen auch noch für E-Bikes eine Lademöglichkeit dorthin. Und dann haben wir schon ein bisschen die Mitarbeiter motiviert, dass sie mit den Rädern kommen. Also da probieren wir wirklich eigentlich immer solche Sachen zu machen. Oder wir haben jetzt eine Reparatur-Radstation gemacht, weil falls jetzt wer wenig Luft hat, wir wollen halt wirklich die Mitarbeiter motivieren, wo wir natürlich nichts zusammengebracht haben, muss ich ganz ehrlich gestehen, war halt das Thema Lease My Bike oder Job Bike, weil das aber von unserem Dienstrecht nicht möglich ist. Also wir haben das probiert über Zentralbetriebsrat, über die LGA-Zentrale. Da sind wir natürlich noch nicht weitergekommen eigentlich.
Aber die anderen Dinge werden angenommen und wenn du sagst, das Umweltteam interessiert sich ja für Mobilität und jetzt, wenn du die E-Bikes ansprichst, dann ist ja das sogar betriebliche Gesundheitsförderung. Das heißt, das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne?
Genau.
Das ist großartig. Das heißt, ich habe auch ein Foto von euch gesehen, ihr habt unglaublich viel Photovoltaik am Dach von der Klinik.
Genau, wir haben damals eigentlich den größten Schritt zum Umweltschutz, haben wir in der Richtung vom Neubau bei der Planung schon gemacht, 2013 bis 2015. November 2015 sind wir in Betrieb gegangen mit unserem Klinikum und da haben wir halt schon damals auf PV gesetzt. Da sind wir ziemlich fast sogar ausgelacht worden, weil da hat jeder glaubt, wir machen Warmwasser damit, nein, wir produzieren Strom damit und wir haben das dann zum Glück gebracht, also umgesetzt im Projekt. Wir haben auf LED gesetzt, 80%. Wir haben auf eine Geothermie, dass wir sagen, wir Erdwärme tun, wir heizen und kühlen unser Klinikum und wirklich nur die Spitzen abdecken mit einer Biomasse-Fernwärme regionaler. Und da hat man einfach viel umgesetzt eigentlich. Und man hat es immer weiterentwickelt. Wir haben uns wirklich jedes Jahr Projekte angenommen und gesagt, wir wollen unseren LED-Anteil erweitern, wir wollen die PV-Anlagen erweitern. Und da haben wir natürlich auch, also haben wir der Erkenntnis gekommen, wie die Krise war. Also hat keiner mitgekriegt, was wir am Dach machen. Unsere Dächer sind mit PV-Module voll. Und wir haben auch eine Vision. Wir sind da seit 7 Jahren dran. Und unsere Vision in den nächsten Jahren ist eigentlich, unseren Parkplatz zu überdachen eigentlich. komplett mit PV-Module, dass wir wirklich als Klinikum in den Sommermonaten wirklich autark sind und wir wirklich keinen Strom extern beziehen müssen, dass wirklich der Strom am Standort produziert wird.
Also ein Klinikum braucht, glaube ich, unglaublich viel Strom, oder? Ja. Wenn du jetzt sagst, unser Ziel ist den Parkplatz nur, dann können wir den eigenen Bedarf abdecken. Also das wird noch nicht ganz erreicht, den eigenen Bedarf abzudecken, aber ihr seid in diese Richtung unterwegs.
Wir haben wir beim Bedarf extrem reduziert. Wir sind damals mit den Kilowattstunden, sage ich mal, mit 9 Millionen Kilowattstunden pro Jahr Verbrauch, sind wir auf 6 Millionen Kilowattstunden runtergekommen.
Gewaltig.
Und das ist, glaube ich, schon eine gewaltige Leistung, weil das sind 1000 Haushalte, was man sagt, man versorgt eigentlich. Und das sind über 30% Energieeinsparung.
Ja, Licht ab dran macht Sinn, Oliver, wenn man es nicht braucht. Wie ist denn das bei dir daheim? Ja,
bei mir daheim ist es so, ich trage das Licht natürlich immer an. Ich habe auch PV-Module, allerdings
im kleineren Maßstab.
Mich interessiert dieses Thema Radfahren noch nicht. Wir haben wir haben vor einiger Zeit so eine App gehabt, wo man dann ein bisschen rückgemeldet gekriegt hat, wie viel CO2 man sich mit einer Radfahrt eigentlich erspart. Was wir festgestellt haben, war nicht, dass manchmal solche Systeme ein bisschen so in Richtung Preaching to the Converted geht. Also, dass sozusagen man eigentlich nur Leute erreicht, die sowieso mit dem Rad fahren würden. Geht ihr im Umweltteam auf solche Aspekte ein? Weil der Mensch ist ja, hätte ich gesagt, besteht ja nicht nur aus Mensch und Menschenfleisch, sondern auch aus Psyche. Und geht ihr ein bisschen so auf dieses Thema auch ein, wie kann ich denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, mit dem Rad zu fahren? Wie kann ich vielleicht auch dafür sorgen, dass die Leute ein Fahrzeug gemeinsam nutzen, nicht? Weil wir fahren alle mit 1,5 Tonnen Stahl und Aluminium in die Arbeit.
Du.
Hä?
Du.
Du, ja.
Nein, du fährst viel Rad.
Ich fahr auch viel Rad. Aber setzt man sich mit dem auch ein bisschen auseinander, wie man die Mitarbeiter motivieren kann, beispielsweise sie aufs Rad zu setzen, vielleicht besonders die, die einmal von selber nicht richtig auf die Idee kommen?
Nee, wir sind immer eigentlich dran, dass wir die Mitarbeiter informieren. Wir haben einmal versucht, wirklich wöchentlich Umweltnews und halt Informationen kommen. Das war dann ein Punkt, wo es dann aber vielleicht einmal zu viel war eigentlich. Wir probieren halt extrem halt als Umweltteam oder halt die Führungskräfte, dass die wirklich Vorbildfunktion haben, dass wirklich wie unser Fuhrpark ist alles schon E-Mobilität. Bei uns gibt es eine E-Mobilität. Für uns war halt klar, wir fahren eigentlich mit dem E-Auto drauf. Es sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden. Und ich glaube, wenn man eine gute Vorbildfunktion hat, dann wird auch über das geredet eigentlich. Oder ich versuche es auch mit dem Rad, sage ich mal, zu kommen, aber ich fahre halt eine Stunde her. Aber im Endeffekt, wenn das wird gemacht, dass man sagt, ein Radfahrer, nicht, dass er radelt macht, haben wir mitgemacht. Ich glaube wirklich Information. Die Verpflichtung, da haben wir eigentlich nicht so gute Erfahrungen gemacht, dass man sagt, wirklich Information, die Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Um und Auf, dass man ein bisschen losgerüttelt wird und halt wirklich Vorbildfunktion von allen Führungskräften eigentlich.
Du Martin, was mich noch interessiert, weil du vorher über Einweg und Mehrweg gesprochen hast. Ja. Kann man pauschal sagen, Einweg ist gut, Einweg ist böse, Mehrweg ist gut, Mehrweg ist böse? Oder muss man das von Produkt zu Produkt sich ganz genau anschauen? Und ich denke jetzt an OP, einmal Operations, weiß ich nicht, diese Scheren, die es da gibt zum Beispiel. Ja, das sind einmal Produkte. Ist das gescheit oder ist das weniger gescheit? Oder kann ich es pauschal nicht sagen?
Man kann es pauschal nicht sagen. Wir müssen wirklich auf das Produkt hinab uns das skalieren eigentlich und anschauen. Wir haben uns das auch angeschaut, diese Einwegprodukte eigentlich bei uns, was natürlich auch verbannt, runtergeschnitten wird und weggeschmissen wird, was mir natürlich den ganzen Umweltteam und auch den unseren Mitarbeitern wehtut.
Ja.
Und da haben wir versucht, eigentlich diesen Aufbereitungsprozess, also wir kaufen hochwertige Scheren, aber da ist natürlich die Hygiene AMB, was die Aufbereitung der Instrumente macht, da muss so viele Leute ins Boot holen. Das haben wir bis jetzt leider nicht geschafft. Wir haben wirklich viel versucht, Produkte, sage ich jetzt einmal, Sets zu reduzieren und zu optimieren, weil, glaube ich, nicht ganz Niederösterreich ist gleich und nicht alle 27 Kliniken sind gleich, dass wir gesagt haben, für uns macht man das und das. Und was man, glaube ich, der wichtigste Input ist, dass man mit den Betroffenen redet und schaut, hey, überleg dir mal was brauchst du überhaupt? Weil oft ist ja wirklich leider Standard, ist einfach eine Routine da. Zum Beispiel ein normales Medikament brauche ich nicht vorher in einen Plastikbecher geben und dann dem Patient. Da haben wir das in Bereiche umgesetzt. Man gibt dem das Patient direkt in die Hand und erspart sich einen Plastikbecher.
Okay.
Und das Einweg-Mehrweg-Thema, ich glaube, mit dieser OP, da alles so Sachen, was untergelegt wird unter dem Patienten, das haben wir einfach auf Mehrweg umgestellt. Dann schauen uns wir aber natürlich auch den Prozess aus beim Wäschedienstleister, wie bereitet der das auf, weil es bringt nichts, wenn der da was, das alles mit Gas macht eigentlich und wir dann eigentlich nicht nur weniger Abfall haben, aber uns ist auch wichtig, dass wir wirklich uns das wirklich auf kleine Produkte konzentrieren und dort wirklich schauen, wie es wirklich der Ablauf ist. Und auch wenn wir irgendwelche Produkte umstellen, wo irgendwo vorher was im Kunststoff verpackt ist und das wird aus Bambus, dann wollen wir von Lieferanten eine Bestätigung, dass das nachhaltig ist und nicht irgendwo ein Regenwald gerodet wird und was mit Bambus angebaut wird. Also uns ist das schon ganz wichtig eigentlich, damit das nicht ein Greenwashing wird. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Dafür konzentrieren wir uns auf die Produkte, gemeinsam mit dem Einkauf. Was wir, glaube ich, auch erwähnen müssen, das ganze Umweltteam ist wirklich sehr, sehr engagiert. Ich darf das heute da vertreten mit der Elisabeth. Aber natürlich sind alle wirklich ganz dabei bei der Sache. Und was die Elisabeth vergessen hat, zum Erzählen, wir haben auch die Krankenpflegeschule, Gesundheits- und Krankenpflegeschule dabei, weil wir wollen schon in der Ausbildung ansetzen von unserem zukünftigen Personal. Wie gehen wir mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt um?
Super. Und das heißt, alle, die dabei sind, machen, weil es ja eine Herzensangelegenheit ist, ja, mit viel, viel intrinsischer Motivation. Und ihr seid von der Ausbildung bis zum,
ja? Bis zur Pension.
Bis zur Pension.
Heißt jetzt wahrscheinlich so,
wenn und bitte. Nein, du bist nein, ja zu diesem Netzanwender, weil ich finde dieses Beispiel mit dem Medikament schon super. Ne? Wie schnell greift man zu einem Plastikbecher, zu diesem Stamperl und dann kickt man es weg. Aber du bist Hygienefachkraft.
Was sagt ich bin Hygienefachkraft und wir haben auch so ein Thema, das drum gefällt mir das ganz gut, weil ich das an den Fachhochschulen auch immer wieder erzähle. Das Handschuhdreieck der WHO. Peter, du bist ja ein Verfechter des Handschuhs nur dann, wenn er notwendig ist.
Nicht? Ja, genau. Also ich habe einmal dieses Royal College of Nursing entdeckt und die haben den Tag des Krankenhaus Handschuhs. Ja. Und ja, mir ist das wirklich ein Anliegen, dass wir Handschuhe nur dann verwenden, wenn wir wirklich Handschuhe brauchen. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben.
Das würde ich auch sagen, nicht drum, vielleicht in den Shownotes werden wir verlinken, das WHO-Handschuhdreieck, wo dann ganz explizit aufgelistet ist, wo brauche ich denn einen unsterilen bzw. einen sterilen Handschuh und was kann ich mir damit einsparen, nicht? Weil das ist Kunststoff, der im Grunde nicht notwendig ist. Das heißt also, wenn ich einen Patienten irgendwo hin begleite, brauche ich in der Regel nicht präventiv einen Handschuh anziehen und da gibt es ein paar solcher Beispiele, die man wahrscheinlich nennen kann. Jetzt ist es so, dass ein Umweltteam zu gründen ist wahrscheinlich jetzt nicht die große Herausforderung, sondern da wird man gleich einmal ein paar Leute finden. Aber wie ist denn der Anklang bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Habt ihr viel, nicht heute wird das in Followern gemessen wahrscheinlich, habt ihr viele Follower in euch am Umweltteam, beziehungsweise habt ihr viel
Traffic? Sagt ihr gern gesehen. Ne?
Ja.
Oder nativ vom Umweltteam.
Nein, ich glaube, dass wirklich dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit wirklich auch bei jungen Mitarbeitern extrem wichtig ist. Es werden die Bewerbungsgespräche gefragt, was macht das Klinikum eigentlich zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit? Mhm. Und da ist es, glaube ich, gern gesehen. Und wir haben Projekte umgesetzt, wie einfach Panale-Themen in der IT, doppelseitiger Ausdruck. Das hatte vorher keiner überlegt eigentlich. Aber das ist auch bei der Med-Admin gut angekommen, weil die haben weniger zum Einscannen gehabt. Das manche Prozesse haben wir verbessert. Wenn man sagt, EKG wird digitalisiert eigentlich ins Nöckis gespielt eigentlich und ich schaue mir das am Computer an. Oder was auch war, Befundpostfach im Labor haben wir implementiert. Natürlich gemeinsam immer mit den Anwendern, weil wir greifen natürlich oft schon direkt in den medizinischen Kernprozesse. Weil wenn früher das mit Etiketten in irgendein Buch geklebt worden ist und der Nachmittagsdienst hat sich nachher die Blutwerte angeschaut der Patienten und Patientinnen und jetzt ist in irgendeinem Postfach, muss man natürlich schauen, eigentlich vom Primar alle abholen. Und das Gute ist natürlich, wir haben natürlich Unterstützung auch von unserer Klinikleitung, weil es ganz, ganz wichtig, das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit muss ganz oben getragen werden. Und oft kosten Dinge am Anfang einmal ein Geld, aber es amortisiert sich. Sehr rasch eigentlich.
Also es ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch fürs Geldbeutel.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, nicht?
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams. Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Um zurückzukommen auf die Ernährung, auf die Küche, auf die Diätologie. Ich habe das zuerst noch nicht hinterfragt, weil ich durchaus ganz gerne mal ein Fleisch esse, aber grundsätzlich jetzt aus deiner Sicht und aus Sicht des Umweltteams, wäre dann, wenn ich es richtig verstehe, schon eine vegetarische oder vegane Ernährung schon im Sinne dieses Themas Umweltschützen schon der bessere Weg, oder?
Genau, also wenn wir wirklich von Klimaschutz sprechen, dann gehen wir definitiv in die pflanzliche Richtung, dass die Basis eben pflanzliche Lebensmittel sind. Es gibt da mittlerweile von ganz vielen Organisationen Leitlinien, Infos dazu, was wir dann vielleicht auch später verlinken können wieder. Mhm. Interessant ist da, dass eben auch das nachhaltige Mahlzeitenteller gibt. Das ist bei uns in der Ernährung immer so eine Vorgabe oder eine Vorstellung, wie soll ich mich denn ernähren? Und da stellt man sich dazu einen Hauptmahlzeitenteller vor. Und die Hälfte von dem Mahlzeitenteller soll bestehend sein aus Gemüse und Obst. Ein Viertel sollten pflanzliche Proteinquellen sein. Also da redet man natürlich in erster Linie von den Hülsenfrüchten, also Bohnenerbsen, Linsen, Kichererbsen und Co. Als großer Punkt. Und dann kommt eben natürlich auch Samen dazu. Wir haben verschiedene Ölsaaten, was mit dabei sind. Ein kleinerer Teil Milchprodukte. Und eben in dem nachhaltigen Teller ist auch schon eine kleine Menge Fleisch vorgesehen, ja. Es hat ja letzte Woche, also Mitte April, war in den Medien groß der Meat Excursion Day, wo man gesehen hat, dass eigentlich der Österreicher quasi die Fleischmenge von den Empfehlungen erreicht hätte. Also das ist der Fleischerschöpfungstag, nennt man ihn, ja. Mhm. Und das ist ganz spannend. Das hat eben die Eat Lancet-Kommission sich angeschaut und hat eben gesehen, dass eigentlich die Jahresempfehlung bei 16,4 Gramm als Kilogramm Fleisch liegt und der Durchschnittsösterreicher da am Jahr auf 58 Kilogramm kommt. Ja. Und ich bin schon der Meinung, also ich glaube schon, es sollte in eine pflanzenbetonte Richtung gehen. Das wird auch die Zukunft sein, wenn wir vom Klima reden und von unserer Umwelt, von unserem Planeten. Also wir haben nur eine Weltkugel quasi. Ja. Aber wenn wir uns alle anschauen würden und überlegen würden, dass wir gesunde, ausgewogene Mischkost so leben, wie die Empfehlungen sind, würde man da schon wirklich eine große, große Menge einsparen. Weil ich glaube schon, dass viele Österreicher vielleicht noch weit entfernt sind von der gesunden, ausgewogenen Mischkost. Naja.
Und in Bezug auf Regionalität ist das auch ein Aspekt, den sich hier anschaut. Mhm. Nicht? Wo kommen denn überhaupt Lieferartikel her? Nicht? Weil ich denke mir, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, nicht, wo sehr viele, wie soll man sagen, Transportwege auch blockiert sind. Also siehe die Straße von Hormuz oder das Tor der Tränen, nicht, wo man halt jetzt merkt, wo kommen denn Verbrauchsgüter auch her? Schaut sich hier in Bezug auf solche Lieferungen auch an, wo das herkommt, und achtet hier vielleicht insbesondere bei der Ernährung auch auf Regionalität?
Ja, schauen wir definitiv, ja. Also bei uns ist es so, dass eigentlich der Großteil der Lieferanten keinen längeren Anweg als 40 Kilometer hat. Mhm. Also wir schauen da wirklich regional, natürlich auch saisonal, ist halt auch ein großes Thema. Ja. Was haben wir jetzt gerade vorhanden? Und das zieht natürlich auch weiter Kreise. Also wir schauen jetzt nicht nur bei den Lebensmitteln drauf. Wir schauen zum Beispiel jetzt auch drauf, wenn man jetzt an den Büroeinkauf denkt. Ja. Also wir sind da wirklich dahinter, dass der Großteil eigentlich vom Büromaterial wirklich nachhaltig ist. Ja. Vorwiegend eigentlich aus dem europäischen Bereich. Also maximal europäischer Bereich. Martin, korrigiere mich, wenn das jetzt falsch ist. Also da wird schon wirklich in die Richtung geschaut. Wir haben zum Beispiel auch jetzt wieder einen Punkt, wo ich zurückspringe. Wir haben zum Beispiel bei uns im Klinikum sogar eigene Bienenstöcke. Aha. Also sehr regional. Das kommt dann unseren Mitarbeitern zugute.
Also es gibt oft einmal Bienen zum Mittagessen.
Naja, die Bienen sind so fleißig bei uns. Die produzieren wirklich im Jahr 40 Kilogramm Honig. Aha, Honig, okay, ja. Der wird dann immer wieder an die Mitarbeiter weitergegeben. Also vor allem, wenn man denkt, an so ein kleines Weihnachtsgeschenk, war mal ein kleines Gläschen Honig als Anerkennung wirklich von unseren Bienchen. Genau, das ist eingebettet in unseren wirklich sehr großen und schönen Naturgarten, was wir haben. Gell?
Genau. Und wer versorgt die Bienen, Martin? Oder die, brauchen die es an die
Autark? Wir versorgen die Bienen nicht aktiv. Okay. Wir lassen aber Blumenwiesen stehen eigentlich. Wir tun eigentlich große Grünflächen eigentlich nur zweimal im Jahr mähen und dann die als Blumenwiese ausführen eigentlich.
Ja, super.
Für die Biodiversität ist es ganz wichtig eigentlich. Und wir dann die Flächen, was wir mähen tun, mit einem Mähroboter. Also wir fahren da jetzt nicht mehr mit einem Rosenmähertraktor, sondern mit einem Roboter eigentlich, der was theoretisch mit der PV mit Sonnenstrom fährt unter der Woche und nicht in der Nacht wegen die Igeln. Ganz, ganz wichtig.
Ja, ja, ja.
Also da haben wir wirklich Akzente gesetzt und die Elisabeth hat ein paar Sachen jetzt nicht angesprochen, die möchte ich kurz ansprechen. Wir haben auch eine Obstplantage gesetzt mit 16 Obstbäumen und wollen halt dieses Obst, was dort entsteht, eigentlich unseren Mitarbeitern im Mitarbeiterrestaurant zur Verfügung stellen, natürlich auch wieder gratis. Und wir haben auch natürlich eine Baumpflanz-Challenge eigentlich, seit wir im Klinikum im Neubau sind. Wir haben jetzt über 200 Bäume gesetzt und am Tag des Baumes, am Samstag, werden wir jetzt auch einen Baum wieder pflanzen.
Okay, und jetzt denke ich gerade nach, Peter, im Universitätsklinikum St. Pölten, ob man da 200 Bäume setzen könnten, da bin ich gerade überfordert.
Obrisshaus A, da könnte man Bäume pflanzen.
Jetzt vielleicht, du hast recht.
Ja,
und ich finde diese Idee auch nicht so saisonal Obst. Das ist, glaube ich, auch ganz ein wesentlicher Punkt. Also, dass man Erdbeeren nicht am 15. Dezember isst.
Finde ich super.
Das finde ich super, ja.
Was ich noch gern wissen würde, ist, und mit Blick auf die Uhrzeit, weil die Zeit vergeht ja schon wieder so rasend schnell. Gibt es Dinge, Martin, Elisabeth, wo ihr sagt, das können wir daheim auch umsetzen? Also Erfahrungen aus dem Klinikum, die auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause umzusetzen sind. Das mit dem Essen ist mir klar. Also ja. Meine Kinder sind genau in die Richtung, ich glaube genau aus dem Punkt.
Ja. Regional, saisonal.
Regional, saisonal und ganz wenig Fleisch, beziehungsweise vegan und
vegetarisch. Du hast ja einen Haufen Obstbäume, nicht?
Ich habe einen Haufen Obstbäume, ja. Aber jeder ist nicht in der glücklichen Lage, einen Haufen Obstbäume zu haben.
Stimmt.
Ja, ich glaube einfach, dass man die Energie bedarfsorientiert einsetzt eigentlich. Wie wir gesagt haben, wir haben die PC-Abschaltung automatisiert eigentlich, weil natürlich in einem Klinikum ist nicht jeder für einen PC verantwortlich eigentlich. Und damit diese PCs eigentlich, wir haben über 600 PCs nicht rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die durchlaufen, haben wir das automatisiert, dass die um 16 Uhr heruntergefahren werden, automatisiert. Wenn jetzt da keiner zuständig ist in der Ambulanz, das ist, glaube ich, sinnvoll. Mhm. Wir haben was OP-Lüftung, wo halt wirklich viel Energie reingeht. Ich glaube, kann man daheim auch mit absenken, vielleicht in der Nacht die Temperatur.
Also Temperatur
da schauen, kann man wirklich sehr viel mitnehmen.
Schauen, dass wenig Standby läuft. Ich habe auf meine Verteiler immer so einen Switch, wo ich dann ganz ausschalte quasi.
LED-Beleuchtung, sage ich mal, im Haushalt ganz wichtig. Wir sind jetzt aktuell, wir haben mit 80% gestartet LED-Anteil und jetzt haben wir wahrscheinlich bei 98 oder 99% LED-Anteil.
Macht dann Licht abdrehen trotzdem noch Sinn?
Ja, auf jeden Fall. Aber im Klinikum-Bereich ist halt natürlich das Thema Lüftung, Heizen und Klima das Hauptthema, wo die meiste Energie hineinläuft. Oder wirklich Abschalten von Geräten oder brauche ich das Gerät eigentlich? Muss ich alle Spritzenpumpen auf einer Intensivstation oder in einem Aufwachbereich angesteckt haben? Brauche ich bei jeder Position überhaupt das? Man muss sich, glaube ich, den Gedanken machen, brauche ich das? Das ist, glaube ich, sollte man sich daheim auch machen. Es sind so viele Geräte am Standby angesteckt, im Wohnzimmer, in der Küche. Brauche ich das wirklich? Klassiker Kaffeemaschine. Brauche ich die wirklich rund um die Uhr laufen eigentlich?
Ja, super Punkt.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, wenn man jetzt wirklich zu Hause schaut, also mir hat da ganz gut gefallen, da gibt es die Helga Grom-Kolb, das ist eine bekannte österreichische Meteorologin und Klimaforscherin. Und die hat in einem Podcast einmal erwähnt, wenn sich die Leute vorstellen würden, dass jeder so einen globalen Hektar Erde zur Verfügung hat, was er damit macht. Ja. Und ich habe das total spannend gefunden, eigentlich die Ansicht, dass man sich vielleicht selbst einmal überlegt, vielleicht auch täglich überlegt, wo will ich was hergeben von meinem Hektar? Investiere ich das jetzt ins Essen? Ihr zwei geht's dann nachher essen, habt ihr gesagt. Also entscheide mich da für das Stück Fleisch, wird es vegetarisch? Fahre ich dafür vielleicht dann mit dem Auto nach Hause und verwende so einen Teil? Und ich glaube, es sollte sich jeder überlegen, wo will ich meinen Hektar einsetzen? Weil es muss uns, glaube ich, bewusst sein, wir haben nur eine Erde und jeder hat sein Stück vom Kuchen quasi. Ja. zum Beispiel in meinem Bereich jetzt heute, wenn ich mein Beispiel hernehme, du hast mich vorher angesprochen auf das grüne T-Shirt. Mhm. Ich habe heute bewusst das gewählt, weil ich Ohrringe als Stärke trage. Ja? Mhm. Also das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich sage, ich kann das schon überall mit einbeziehen eigentlich. Ja? Mhm. Nur muss ich wissen, wann ist es soweit und was will ich hergeben quasi. Ja?
Also das ist wahrscheinlich auch ein Tipp, nicht, dass man sozusagen Kleidung nicht mehr oder weniger nur kurz anzieht und dann wieder, mhm. wieder wegschmeißt und dafür günstig kauft, sondern da halt in Qualität investieren, aber dafür nicht so häufig.
Ja, genau. Fast Fashion ist eine Katastrophe.
Wie?
Fast Fashion ist eine Katastrophe
für unser Planeten. Fast Fashion ist eine Katastrophe für unser Umwelt.
Haben wir was noch nicht gefragt, was ihr gern sagen würdet?
Ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch privat lebt eigentlich. Mhm. Du hast gerade die Kleidung angesprochen, über vierjährige Tochter, die hat noch nie was Neues bekommen eigentlich. Mhm. Weil im Endeffekt, Kleidung ist sicher global gesehen ein Thema Umweltschutz und wie vielleicht Kinderarbeit, die da produziert wird, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Also da probieren halt wir wirklich privat auch zu leben, alles mit dem Rad zu fahren. Es geht natürlich nicht immer. Es macht auch nicht Sinn, wenn man jetzt vielleicht vor 5 Jahren ein neues Auto gekauft hat, da jetzt gleich auf E-Auto umzusteigen, ist auch nicht nachhaltig. Man muss das halt wirklich mit wirklich sinnvoll und umsetzbar gestalten. Was wir vielleicht wir als Klinikum auch noch machen, wir haben jetzt auch versucht mit Klimavorträgen, dass wir Keynote-Speaker zu uns ins Klinikum bringen und dass man sagt, das ist sogar in der Arbeitszeit für die Mitarbeiter. Und das Letzte, was wir geschafft haben, war den Klimadirektor der Stadt Wien zu gewinnen, dass er bei uns einen Vortrag macht. Und da hat man wirklich sehr viel Input gekriegt, was macht die Stadt Wien, eine Großstadt wie Wien eigentlich zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und Umwelt eigentlich. Also das war wirklich für alle wirklich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Mhm. Und da ist jeder ein bisschen rausgegangen, das Kind den mit haben nehmen, das war vielleicht sinnvoll. Also da probieren wir halt wirklich alle Reize zu setzen zum Thema Umweltschutz und Klimaschutz.
Also Peter, wir haben heute wieder irrsinnig viel gelernt. Ich glaube auch was wir im Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld gut nutzen können. Ich hätte gesagt, wir limitieren uns ja immer auf 30 Minuten. Wir haben es leider heute auch wiederum nicht geschafft, uns auf 30 Minuten zu beschränken, weil das Thema wirklich interessant ist und weil es eins ist, wo man die Frage nach der Zukunft eigentlich gar nicht stellen muss, nicht? Weil ihr seid quasi Zukunft mit dem Umweltteam. Mhm. Ich bin recht stolz, dass wir dieses Thema in unserem Podcast endlich behandeln, weil wir sind da eh spät dran, nicht? Weit jenseits der 50. Folge, dass wir uns dem Thema Umwelt widmen, weil das ein ganz ein wesentliches Thema ist, das uns alle in Zukunft auch betrifft. Martin, deine 4-jährige Tochter, mehr als den Peter Redl, aber uns alle trifft es irrsinnig und wir müssen schauen, dass die Umwelt geschützt bleibt oder in dem Ausmaß vorhanden bleibt, wie wir es jetzt haben. Ich sage vielen Dank für einen wirklich interessanten Podcast und vielen Dank fürs Kommen, weil Neunkirchen ist ja jetzt nicht gerade ums Eck.
Wir sagen danke für die Möglichkeit und Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank und mein Endzitat, wie ich es immer habe, einzeln sind wir nur Worte, gemeinsam ein Gedicht. Ich habe es schon in der vorigen Podcast-Folge sagen dürfen und ich bin auch da wieder der Meinung, dass das der Schlüssel ist.
Ja, danke für deine Abschlussworte. Danke, dass ihr gekommen seid. Fein war's.
Danke.
Danke.